Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Seon-in kreuz und quer durch Korea unter anderem darüber, dass Aktivitäten im Internet und in sozialen Medien entscheidend dazu beitrugen, dass der Kriegsrechtserlass schnell wieder aufgehoben wurde. Sie hören außerdem unsere Buchtipps und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Opposition will am Samstag über Amtsenthebungsantrag gegen Präsident Yoon abstimmen lassen. Präsidialamt weist gegenüber Auslandsmedien Vorwurf der Verfassungswidrigkeit von Ausrufung des Kriegsrechts zurück. Präsident Yoon akzeptiert Rücktrittsgesuch von Verteidigungsminister. Die Demokratische Partei DP will am Samstag eine Abstimmung über den Antrag auf Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk-yeol in der Nationalversammlung zustande bringen. Parteisprecher Cho Sil-ne gab am Donnerstag die Entscheidung bekannt, die Abstimmung gegen 19 Uhr am Samstag zustande zu bringen. Darüber müsse aber noch mit dem Büro des Parlamentspräsidenten beraten werden. Die Terminwahl wurde mit der Notwendigkeit begründet, dass die Bürger genug Zeit haben müssten, um den Amtsenthebungsantrag beurteilen zu können. Auch den Abgeordneten der regierenden Partei Macht des Volks, PPP, müsse Bedenkzeit gegeben werden, hieß es. Cho rief PPP-Chef Han Dong-hun dazu auf, für eine Amtsenthebung von Präsident Yoon einzutreten, so wie er zusammen mit 18 PPP-Abgeordneten bei der Abstimmung für die Aufhebung des Kriegsrechts anwesend gewesen war. Der Vorsitzende der regierenden PPP Han Dong-hun will eine Verabschiedung des Antrags auf Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk-yeol verhindern. Das sagte Han am Donnerstag auf einer Sitzung des Parteivorstands. Zuvor hatte das Oppositionslager einen entsprechenden Antrag ins Plenum der Nationalversammlung eingebracht. Er betonte zugleich, dass er damit keinesfalls die verfassungswidrige Ausrufung des Kriegsrechts durch den Präsidenten verteidigen wolle. Diejenigen einschließlich des Präsidenten, die mit der verfassungswidrigen Verhängung des Kriegsrechts die Bürger beunruhigt und Schaden verursacht hätten, müssten strikt zur Verantwortung gezogen werden, sagte er. Bei einem Treffen am Mittwoch habe Präsident Yoon ihm gesagt, dass er sich angesichts rücksichtsloser Handlungen der Oppositionellen Demokratischen Partei zur Verhängung des Kriegsrechts gezwungen gesehen habe. Er fordere als Parteivorsitzender noch einmal den Parteiaustritt des Präsidenten, sagte Han weiter. Die Nationalversammlung hat die Amtsenthebungsanträge gegen den Chef des Rechnungshofes BAI, Choi Jae-hee und 3 Staatsanwälte verabschiedet. Die Anträge wurden auf der Plenarsitzung am Donnerstag zur Abstimmung gebracht. Daran nahm lediglich das Oppositionslager teil. Die regierende Partei Macht des Volks boykottierte die Sitzung aus Protest. Es ist das erste Mal, dass ein Antrag auf Amtsenthebung des BAI-Chefs in der Nationalversammlung eingebracht und zur Abstimmung gebracht wurde. Die Demokratische Partei begründete die Antragstellung gegen Choi mit einer mangelhaften Inspektion des Prozesses der Verlegung der Präsidentenresidenz im Jahr 2022. Er habe diesbezüglich bei der Parlamentarischen Inspektion der Regierungsarbeit Falschaussagen gemacht und entsprechendes Material nicht eingereicht. Grund für die Amtsenthebungsanträge gegen Staatsanwälte sind mangelhafte Ermittlungen gegen First Lady Kim Gon-hee wegen des Vorwurfs der Beteiligung an Aktienkursmanipulationen und die Entscheidung, sie nicht anzuklagen. Das Präsidialamt hat gegenüber Auslandsmedien erklärt, dass die Ausrufung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk-yeol am Dienstag kein Verstoß gegen die Verfassung gewesen sei. Laut einem Bericht von Reuters aus Seoul am Mittwoch teilte das Präsidialamt mit, es gebe zwar Meinungen, nach denen die Ausrufung des Kriegsrechts über das zumutbare Maß hinausgegangen sei und erforderliche Verfahren nicht eingehalten worden seien, streng genommen sei der Schritt aber im verfassungsmäßigen Rahmen erfolgt. Das Präsidialamt habe angesichts vieler Nachfragen ausländischer Medien wegen der weltweit großen Aufmerksamkeit für den Zwischenfall seine genaue Position darlegen wollen. Das Präsidialamt wiederholte den Vorwurf Yuns in seiner Ansprache zur Ankündigung des Kriegsrechts. Dieser hatte die Opposition dafür kritisiert, Amtsenthebungsanträge gegen führende Amtsträger gestellt und Gesetze und den Haushaltsentwurf im Alleingang durchgesetzt zu haben. Die Verhängung des Kriegsrechts sei daher eine unvermeidliche Maßnahme gegen Kräfte gewesen, die die nationale Sicherheit beeinträchtigt hätten. Es sei ein Schritt zur Normalisierung und Wiederherstellung der staatlichen Arbeit gewesen, erklärte das Büro. Präsident Yoon Sung-yeol hat das Rücktrittsgesuch von Verteidigungsminister Kim Jong-hyun im Zusammenhang mit der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts akzeptiert. Kim soll Yoon am Dienstagabend dazu geraten haben, das Kriegsrecht zu verhängen. Die Entscheidung gab der präsidiale Stabschef Chung Jin-suk am Donnerstag bekannt. Neuer Verteidigungsminister soll Choi Byung-hyuk werden, bislang Botschafter in Saudi-Arabien. Choi verfüge über reichliche Erfahrung und Wissen im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich. Er sei die geeignete Person, um die grundlegenden Aufgaben des Militärs, einschließlich der Aufrechterhaltung einer festen militärischen Bereitschaft, auf der Grundlage des starken Bündnisses zwischen Südkorea und den USA zu erfüllen, erklärte Chung. Anlässlich der Ausrufung und wenig später erfolgten Aufhebung des Kriegsrechts ist es in Südkorea landesweit zu Protestkundgebungen gekommen, bei denen der Rücktritt von Präsident Yoon Sung-yeol gefordert wird. In Seoul fand am Mittwochabend auf dem Gwangamun-Platz eine Kundgebung statt. Nach Schätzung der Veranstalter versammelten sich über 10.000 Menschen, um Yoons Rücktritt zu verlangen. Der Gewerkschaftsdachverband KCTU, einer der Veranstalter, kündigte einen unbefristeten Streik an. Die Organisation werde ihre Kundgebungen fortsetzen, bis der Amtsenthebungsantrag gegen den Präsidenten verabschiedet werde. In über 30 Orten landesweit, darunter Gwangju und Daegu, fanden am Vorabend gleichzeitig Kerzenlichtkundgebungen statt, um Yoons Rücktritt zu verlangen. Mitglieder der Eisenbahnergewerkschaft bei Korea Railroad Corporation Korail haben wie angekündigt einen unbefristeten Generalstreik begonnen. Seit Mittwochnachmittag war erneut mit dem Management verhandelt worden, jedoch ohne Erfolg. Beim Betrieb von Personen- und Frachtzügen kommt es seit Donnerstag zu Einschränkungen. Es kam zu Unbequemlichkeiten für Zugreisende und Störungen im Güterzugverkehr. Korail setzt ein Notfallteam ein, das rund um die Uhr im Einsatz ist. Dieses soll alle zur Verfügung stehenden Ressourcen mobilisieren, um Unbequemlichkeiten für Reisende möglichst zu vermeiden. Von dem Streik sind auch U-Bahn-Linien in der Hauptstadtregion betroffen. Der U-Bahn-Betrieb läuft derzeit nur auf 75% des gewöhnlichen Niveaus. Bei den Schnellzügen KTX sind es 67%, bei den Seomol-Zügen 58% verglichen mit dem üblichen Niveau. Die südkoreanische Wirtschaft ist im dritten Quartal dieses Jahres um 0,1% gewachsen. Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Donnerstag verzeichnete das reale Bruttoinlandsprodukt BIP im Zeitraum von Juli bis September im Vergleich zum Vorquartal einen Zuwachs von 0,1%. Zwar konnte sich die Konjunktur nach einem Rückgang von 0,2% im zweiten Quartal erholen, das Ergebnis blieb jedoch hinter den Markterwartungen von 0,5% zurück. Als Ursache wird eine rückläufige Exportentwicklung angegeben. Ein Vertrag zur Wiederherstellung der militärischen Bündnisbeziehungen zwischen Nordkorea und Russland ist am Mittwoch offiziell in Kraft getreten. Beide Länder hätten am Mittwoch in Moskau die Ratifizierungsurkunden des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft ausgetauscht, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Das Protokoll wurde von den Vizeaußenministern Kim Jong-gyu und Andrei Rudenko unterzeichnet. Das Abkommen hatten der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un und der russische Präsident Wladimir Putin am 19. Juni in Pyongyang unterzeichnet. Der Vertrag sieht vor, dass beide Länder einander militärische Hilfe leisten, sollte eines von ihnen angegriffen werden und in einen Kriegszustand geraten. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea, heute mit Isuyan am Mikrofon. Heute geht es um folgende Themen. Der 155-minütige Ausnahmezustand in Südkorea wurde in Echtzeit über soziale Netzwerke übertragen. Soziale Netzwerke spielten eine wichtige Rolle bei der schnellen Beruhigung der Lage. Mehr dazu im ersten Beitrag. Die traditionelle koreanische Zhang-Kultur wurde in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Mehr über die faszinierende Welt der koreanischen Soßen und das 52-jährige Geheimnis einer Sojasauce-Meisterin im zweiten Teil. Der Dezember ist der Monat der Musik Beethovens. Zum 200. Jahr der Uraufführung von Beethovens 9. Symphonie finden in Südkorea zahlreiche Aufführungen statt. Näheres dazu im dritten Teil. Zum Abschluss hören Sie den KBS-Buchtipp mit Jan Dirks. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Heute haben wir für Sie das Lied Your SNS ausgesucht, gesungen von Kim Yeon-woo. 일어나면 머리맡에 전화기를 들고 예전에 늘 하던 대로 너의 이름을 눌러 앞 글자 몇 개만 눌러도 영리한 내 전화긴 널 금방 기억해 조금 뜸해지긴 했지만 그래도 요즘 부쩍 마음이 허해서인지 널 자주 찾아 사실 모두 보고 있어 네가 알면 싫어할지 모르지만 네가 먹은 음식 바다로 간 여행 오랜만에 보는 내 친구는 결혼을 했더라 내 험담은 이제 하지 않겠지 나 없이 잘 사는 모습이 보기 좋아 헤어진 후에야 보이는 네 환한 웃는 모습 그게 너무 미안해 그래 그렇게 제법 늘었나 봐 술자리가 자주 있는 걸 보니 집에 가는 길 데리러 오라고 때를 쓰던 네 모습이 생각나 Vom Abend des 3. Dezember bis in die frühen Morgenstunden des 4. Dezember herrschte in Südkorea ein Ausnahmezustand, der nach 155 Minuten wieder beendet war. Die sozialen Netzwerke spielten dabei eine entscheidende Rolle. Vom Moment der Verhängung des Ausnahmezustands durch Präsident Yoon Suk-yeol bis zu dessen Aufhebung wurde alles in Echtzeit geteilt, was wesentlich zur raschen Beruhigung der Lage beitrug. Unmittelbar nach der Verhängung des Ausnahmezustands strömten die Menschen mit ihren Smartphones in der Hand zum Parlament. Bilder und Videos von Militärhubschraubern über dem Parlamentsgebäude, schwer bewaffneten Truppen und blockierten Zugängen wurden innerhalb kürzester Zeit über SNS und Gruppenchats verbreitet. Auf der Plattform X gab es über 900.000 Beiträge zum Thema Martial Law. Und Google verzeichnete Spitzenwerte bei den Suchanfragen zu diesem Begriff. Auch Politiker nutzten soziale Netzwerke, um Informationen zu verbreiten. Oppositionsführer Lee Jae-myung erreichte mit seinem Livestream auf YouTube auf dem Weg ins Parlament 2,38 Millionen Zuschauer. Parlamentspräsident Woo Won-sik übertrug die Verabschiedung des Antrags zur Aufhebung des Ausnahmezustands live vor mehr als 600.000 Zuschauern. Diese Echtzeitberichterstattung ermöglicht es sowohl den Bürgern als auch den Abgeordneten, alle Entwicklungen genau zu verfolgen und schnell zu reagieren. Obwohl die sozialen Netzwerke auch die Verbreitung von Falschinformationen begünstigten, zeigten die Nutzer ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Sie entlarvten manipulierte Bilder, etwa von einer angeblichen Ausgangssperre, und falsche Gerüchte über Kommunikationssperren. Gleichzeitig wurden böswillige Desinformationskampagnen entschieden zurückgewiesen. Experten betonten die positiven Aspekte sozialer Netzwerke in dieser Ausnahmesituation. Professor Lee Seung-son von der Chungnam-Universität lobte, dass die Nutzer gezeigt hätten, dass sie in der Lage seien, Falschinformationen zu erkennen und wahre Fakten gezielt zu verbreiten. Professor Zhang Tae-ho von der Kyung-hee-Universität hob hervor, dass die nicht erfolgte Abschaltung vom Internet und sozialen Netzwerken entscheidend zur Mobilisierung der Bürger und rechtzeitigen Einberufung des Parlaments beigetragen habe. Der schnelle Ablauf der Geschehnisse zeigt, wie soziale Netzwerke demokratische Prozesse unterstützen können. Professor Kim Baek-young von der Seoul National University erklärte, dass im Gegensatz zu früheren Ausnahmezuständen, bei denen eine vollständige Kontrolle der Medien möglich war, diesmal alles in Echtzeit geteilt wurde, was eine schnelle Aufhebung ermöglichte. Der Ausnahmezustand habe gezeigt, dass soziale Netzwerke weit mehr seien als nur Kommunikationsmittel. Sie dienten als Plattform für Bürgerbeteiligung, förderten die Verbreitung von Transparenz und trügen zur Verteidigung demokratischer Werte bei. In dieser Krise haben sich soziale Werke somit als unverzichtbares Instrument zur Lösung gesellschaftlicher Konflikte und zur Wiederherstellung von Stabilität erwiesen. Die traditionelle koreanische Zhang-Kultur wurde in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Diese Entscheidung würdigt die jahrhundertealte Tradition und Geduld bei der Herstellung dieser fermentierten Lebensmittel und rückt die koreanische Esskultur in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Mit dieser Anerkennung wird Zhang nicht nur als Zutat betrachtet, sondern auch als Brücke für den kulturellen und kulinarischen Austausch weltweit gefeiert. Am 3. Dezember 2024 wurde auf der Sitzung des UNESCO-Komitees für das immaterielle Kulturerbe in Asunción, der Hauptstadt Paraguays, die Kultur der Zhang-Zubereitung in Korea in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Diese Anerkennung unterstreicht die Bedeutung des gemeinsamen Geistes und der traditionellen Werte, die mit der Herstellung dieser Lebensmittel verbunden sind. Die UNESCO beschreibt diese Kultur als eine kulturelle Praxis, die die Bindungen zwischen den Familienmitgliedern stärkt und den Frieden in der Gemeinschaft fördert. Die Herstellung von Zhang umfasst mehrere Schritte, darunter die Herstellung von Meju, also fermentierte Sojabohnenblüten, die Fermentation und die Reifung. Aus diesen Prozessen entstehen die Sojabohnenpaste Doenjang, die Sojasauce Ganjang und die Chilipaste Gochujang. Diese seit Generationen überlieferten Fertigkeiten und Überzeugungen machen die Einzigartigkeit der koreanischen Fermentierungskunst aus. Zwei koreanische Lebensmittelmeisterinnen, Ki Sun-do und Kang Sun-ok, spielen eine zentrale Rolle bei der Förderung der traditionellen Zhang-Kultur und ihrer weltweiten Verbreitung. Ki Sun-do, Lebensmittelmeisterin Nummer 35, widmet sich seit über 52 Jahren der traditionellen Herstellung von Zhang. Auf ihrem Anwesen stehen über 1200 traditionelle Tongefäße, in denen Doenjang, Ganjang und Gochujang unter natürlichen Bedingungen fermentieren. Insbesondere ihr Seed Ganjang, auf Koreanisch Si Ganjang, ist ein Meisterwerk mit einer über 360-jährigen Geschichte. Diese alte Basis-Sojasauce wird durch ein Verfahren namens Cheomjang hinzufügen hergestellt, bei dem die beste frisch fermentierte Sojasauce zu einer älteren, gereiften Basis-Sojasauce hinzugegeben wird, um deren Geschmack und Tradition zu bewahren. Dies ist vergleichbar mit dem Mischen von Wein, um den Geschmack zu vertiefen. Die Meisterin macht das heute noch selbst. Ihr Seed Ganjang wurde 2017 bei einem Staatsbankett für den damaligen US-Präsidenten Donald Trump serviert. Das Hanu-Rindfleischgericht, das mit einem 370 Jahre alten Basis-Ganjang gewürzt war, wurde von den internationalen Medien als älter als die Geschichte Amerikas gefeiert. Dieses Ereignis unterstrich den kulturellen und historischen Wert der koreanischen Zhang-Kultur. Ki Sun-do beschreibt die Herstellung von Zhang als eine Philosophie der Harmonie zwischen Mensch und Natur, bei der Zeit, Rohstoffe und Hingabe die wichtigsten Elemente sind. Sie führt im In- und Ausland Programme durch, bei denen die traditionelle Soja-Fermentation erlernt werden kann und setzt sich aktiv für die Verbreitung der koreanischen kulinarischen Philosophie ein. Bisher haben Vertreterinnen und Vertreter aus 16 Ländern, darunter Japan und Chile, bei ihr den Fermentationsprozess erlernt und in ihren Heimatländern Gedichte vorgestellt, die die Geschmackstiefe und die Wissenschaft der Fermentation in der koreanischen Küche widerspiegeln. Meisterin Ki hat sich zum Ziel gesetzt, die traditionelle koreanische Zhang-Kultur durch diese Programme zu bewahren und zu globalisieren. Sie betont, dass es ihre Verantwortung und ihr Schicksal ist, die von ihren Vorfahren überlieferten Methoden zu bewahren und weiterzugeben. Kang Sun-ok, Lebensmittelmeisterin Nummer 64 aus Suncheong in der Provinz Nord-Cholla, ist bekannt für ihre traditionelle Herstellung von Gochujang. Ihre Chili-Paste wird ausschließlich aus fermentierten Sojabohnenblöcken Meju, Klebreis, Meersalz und Chili-Pulver hergestellt und reift mindestens ein Jahr, um ihren charakteristischen würzigen und tiefen Geschmack zu entwickeln. Die koreanische Küche hat mit innovativen Gerichten wie dem Gochujang Butter Steak, das in der koreanischen Netflix-Kochshow Culinary Class Wars vorgestellt wurde, für Aufsehen gesorgt. Dieses Gericht ist ein modernes Beispiel für die kreative Verwendung von Gochujang. In ihren Workshops können die Teilnehmer ihre eigene Gochujang-Butter herstellen und den Prozess der traditionellen Pastenherstellung kennenlernen. Kang Sun-ok betont, dass Gochujang das Potenzial hat, internationale Gaumen zu erobern und zu einem Symbol koreanischer Kultur und Geschichte zu werden. Das Programm Korean Culinary Changbaek, das vom Landwirtschaftsministerium und dem Korean Food Promotion Institute gefördert wird, bietet Reiseerlebnisse an, bei denen Besucher traditionelle Fermentierungsmethoden, die Herstellung traditioneller Tongefäße und lokale kulinarische Spezialitäten kennenlernen können. Insbesondere Regionen wie Tamyang und Suncheong in der Cheolla-Region stehen im Mittelpunkt dieser Programme, die zur weltweiten Verbreitung der koreanischen Esskultur beitragen. Mit der Aufnahme in die UNESCO-Liste wird die Jang-Kultur nicht nur als Lebensmittel, sondern als universeller kultureller Wert anerkannt. Diese Anerkennung eröffnet neue Möglichkeiten, die Philosophie und Wissenschaft der koreanischen Fermentationskultur weltweit zu verbreiten und zu fördern. Das Repertoire, das die koreanische Klassikwelt im Dezember repräsentiert, ist zweifellos Beethovens 9. Sinfonie, in deren Schlusssatz neben dem Orchester auch Gesangssolisten und ein gemischter Chor auftreten. Es ist die letzte vollendete Sinfonie des Komponisten. In diesem Jahr jährt sich zum 200. Mal die Uraufführung von Beethovens 9. Sinfonie, die 1824 im Wiener Kärntner Tortheater zum ersten Mal erklang. Dieses Werk ist ein Meilenstein in der Musikgeschichte, da es die erste Sinfonie war, die Gesang in die Orchesterkomposition aufnahm. Der Text des 4. Satzes, die berühmte Ode an die Freude von Friedrich Schiller, vermittelt eine zeitlose Botschaft von Brüderlichkeit, Menschlichkeit und Harmonie, die die Herzen von Generationen erobert hat. Obwohl das Werk zu Beethovens Lebzeiten nur selten aufgeführt wurde, erlangte es nach seinem Tod weltweite Bedeutung und beeinflusste Generationen von Komponisten wie Brahms, Wagner und Mahler. Heute ist die Ode an die Freude nicht nur ein Symbol für Freiheit und Brüderlichkeit, sondern auch die offizielle Hymne der Europäischen Union. Die 9. Sinfonie wurde in Korea im November 1948 beim ersten Jubiläumskonzert des Seoul Philharmonic Orchestra uraufgeführt. Aufgrund der großen Zahl von Interpreten wurde sie danach in Korea jedoch nur noch selten aufgeführt. Der Aufschwung in Korea ist jedoch vor allem dem Seoul Philharmonic Orchestra unter der Leitung seines ehemaligen künstlerischen Direktors Jeong Myung-hoon in den 2000er Jahren zu verdanken. Seit 2008 spielt das Seoul Philharmonic Orchestra die Sinfonie jedes Jahr zum Jahreswechsel und löst damit eine Welle aus, der viele andere Orchester im ganzen Land folgten. Auch das Going Home Project Orchestra und das Gyeonggi Philharmonic Orchestra haben im Laufe des Jahres beeindruckende Interpretationen der 9. Sinfonie präsentiert. Im Dezember finden in Städten wie Seoul, Daejeon, Gangneung und Pucheon zahlreiche Aufführungen statt, die die besondere Bedeutung des 200. Jubiläums unterstreichen. Ein herausragendes Ereignis ist das Konzert des Going Home Project Orchestra am 8. Dezember. Dieses Orchester hat sich anlässlich des Jubiläums der Sinfonie und ihrer Opuszahl 125 etwas Besonderes einfallen lassen. Es bringt genau 200 Musiker auf die Bühne, nämlich 125 Chormitglieder und 75 Orchestermusiker. Der künstlerische Leiter, der Flötist Cho Sung-hyun, betont die universelle Botschaft des Werkes, dass alle Menschen zu Brüdern werden. Dementsprechend vereint das Konzert Sänger und Musiker aus verschiedenen Bereichen, darunter Amateure, Musiklehrer und Profis, um Beethovens Ideale von Einheit und Brüderlichkeit wiederzuspiegeln. Das Konzert ist der Höhepunkt einer einjährigen Tournee, die mit Aufführungen aller 9 Beethoven-Sinfonien begann. Seit Dezember letzten Jahres hat das Orchester bei 5 Konzerten Beethovens gesamten Sinfoniezyklus sowie alle 12 Ouvertüren aufgeführt. Das Going Home Project Orchestra ist ein Projektorchester, das 2022 von der Pianistin Son Yeorum, dem Flötisten Cho Sung-hyun, dem Cellisten Kim Du-min, dem Geiger Svetlin Rusev, dem Klarinettisten Cho In-hyuk und dem Hornisten Kim Hong-ba gegründet wurde. Das Projektorchester begann seine Aktivitäten unter dem Motto »Nach Hause kommen«, indem es koreanische Musiker, die in der ganzen Welt verstreut leben, und ausländische Musiker, die in Korea arbeiten, zusammenbrachte. Die Gruppe legt großen Wert darauf, dass alle Mitglieder unabhängig voneinander musizieren. Nach Abschluss des Beethoven-Zyklus wendet sich das Going Home Project Orchestra im kommenden Jahr einem anderen Meister der Musikgeschichte zu, Maurice Ravel. Anlässlich seines 150. Geburtstags plant das Orchester eine Reihe von Konzerten mit Werken wie Daphne et Chloé sowie weiteren Sinfonien und Kammermusikwerken von Ravel.
KBS Buchtipp. Hallo und herzlich willkommen zum KBS Buchtipp mit Jan Dirks. In dieser Sendung stellen wir Ihnen Bücher aus Korea vor, die in deutscher Sprache erschienen sind. Romane, Erzählungen, Krimis, Science-Fiction, Fantasy, Klassiker, Gedichtbände, Kinder- und Jugendliteratur und Sachbücher. Werke unterschiedlichster Genres, aber immer lesenswert. Der Roman, um den es heute gehen soll, trägt den Titel »Der Riss« und wurde geschrieben von Pyeonhae Young, die 1972 geboren wurde, seit den 90er Jahren als Schriftstellerin in Erscheinung trat und seitdem mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. »Der Riss«, 2016 im Original, 2019 auf Deutsch erschienen, ist das bisher einzige Buch der Autorin, das auf Deutsch übersetzt wurde. Der Roman beginnt so. Ogi, Ich-Erzähler und Hauptfigur der Geschichte, 47 Jahre alt, Universitätsprofessor für Geographie, erwacht nach einem selbstverschuldeten Autounfall aus dem Koma. Er kann sich nicht bewegen, er kann nicht sprechen. Die einzige Möglichkeit zu kommunizieren besteht für ihn darin, mit den Augen zu blinzeln. Einmal blinzeln heißt ja, zweimal heißt nein. Nur so kann er sich mit dem Krankenhauspersonal verständigen. Vollkommen gefangen im eigenen Körper erfährt er, dass seine Frau den Unfall nicht überlebt hat. Die Ärzte machen ihm nur wenig Hoffnung, dass er seine alte Verfassung irgendwann wird wiederfinden können. Für die Zwischenzeit ist seine Schwiegermutter, seine einzig lebende Verwandte, sein gesetzlicher Vormund und damit für seine Pflege zuständig. Sie setzt sich dafür ein, dass Ogi, dessen Genesung kleine, langsame Fortschritte macht, wieder nach Hause kommt. Doch schon bald bemerkt Ogi, dass sie offenbar ihre eigenen Ziele und durchaus nicht die Absicht verfolgt, dafür zu sorgen, dass er das Haus wieder verlassen kann. Zunächst noch von der Trauer um ihre Tochter gekennzeichnet, verhält sich die alte Schwiegermutter allmählich immer seltsamer. Sie wird übergriffig, beschämt den Patienten vor seinen seltenen Besuchern und schottet ihn immer mehr von der Außenwelt ab. Die meiste Zeit jedoch verbringt sie damit, in dem inzwischen verwilderten Garten herumzubuddeln, um den sich Ogis Frau vor ihrem Tod so hingebungsvoll gekümmert hat. Die Handlung des Buches wird durch zwei Erzählstränge gehalten. Zum einen durch die Schilderungen der Ereignisse in der Gegenwart nach Ogis Unfall und zum anderen durch die Erinnerungen an sein früheres Leben und an seine nicht immer glückliche Ehe. Es geht in diesem Buch um Macht und Ohnmacht, um verdrängte Erinnerungen, um Schuld, um Einsamkeit, um unerfüllte Träume, um unausgesprochene Ängste, um menschliche Abgründe. All das wird auf distanzierte, gefühlsarme, lapidare Art und Weise geschildert. Die Atmosphäre ist, wie auch in manchen anderen Werken der Autorin, düster, klaustrophobisch, bedrückend, verstörend und in diesem Sinne kafkaesk, wie es der Literaturkritiker wohl ausdrücken würde. Keine einfache, aber ganz sicher eine faszinierende, lohnende Lektüre. Kyun Hae-yong, der Riss, übersetzt aus dem Koreanischen von Ki-Hang Lee, erschienen im BTB Verlag. Das Buch hat 224 Seiten und kostet 20 Euro. Das war der KBS Buchtipp für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Sie hörten die Sendung Kreuz und quer durch Korea. Zuletzt hören Sie noch den letzten Satz der 9. Sinfonie von Beethoven, aufgeführt vom KBS Sinfonieorchester.
Sie hören gerade KBS World Radio. Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie unter anderem auf Kurzwelle, unserer Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch über unsere Social Media Plattformen halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Folgen Sie uns dazu gerne auf Facebook, Twitter und Instagram, um aktuelle Informationen und spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Programm schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
Koreanisch. 안녕하세요, 영인 begrüßt Sie zu Alltagskoreanisch. Auch heute wollen wir uns weiter mit der folgenden Szene aus dem Familiendrama All About My Mom beschäftigen.
Okay, Jo. 좀 있으면 직장 옮길 거야. 그러니까 그때까지만 참아줘.
아니, 내가 뭐 직장 옮기라고 그랬어. 그러지 마. 안 그래도 돼.
병주고 약주니?
Sanuk tut es leid, als sie von Haejus Mutter hört, dass Haeju bald ihre Stelle in der Anwaltsfirma ihres Sohnes Hyungju aufgeben wird. Sie wollte nur, dass sich Haeju von ihm trennt und nicht, dass sie kündigt. Als Hanok deshalb betont, dass das nicht nötig sei, ist Haejus Mutter empört, dass Hanok für das Unglück ihrer Tochter verantwortlich ist. So fährt sie Hanok mit unserem Ausdruck der Woche an. Pyeongju-go yakju-ni. Noch einmal. Pyeongju-go yakju-ni. Für jetzt versuchst du wieder alles zurechtzubiegen, nachdem du uns das Problem eingebrockt hast? Lauschen Sie noch einmal dem Original. Heute wollen wir uns einen Satz von Hanok zusammen anschauen. Hören Sie gleich noch einmal rein.
안 그래도 돼. 안 그래도 돼. 안 그래도 돼.
안 그래도 돼. Das Adverb der Verneinung an beschreibt die nachgestellte Verbform 그래도 näher. 그래도 ist die Kurzform von 그리하여도. Eine Kombination aus dem Verbstamm 그리하, des Verbs 그리하다, für so machen, tun, und der Verbendung 여도, die hier dem Ausdruck eines Zugeständnisses dient. Als letztes folgt noch 돼, die vertraut konjugierte Form des Verbs 되다, das in diesem Fall für etwas erlauben steht und demnach dem deutschen dürfen nahe kommt. Der vollständige Satz 안 그래도 돼. Ich wiederhole. 안 그래도 돼. Bedeutet also wortwörtlich, es ist dir erlaubt, es nicht so zu machen. Der Sprecher will also darauf hinweisen, dass etwas nicht unbedingt gemacht werden muss. Auf Deutsch könnte man den Satz also natürlicher mit »Das musst du nicht machen« oder »Das muss nicht sein« formulieren. Hören Sie abschließend noch einmal das ganze Gespräch im O-Ton.
우리 애주 좀 있으면 직장 옮길 거야. 그러니까 그때까지만 참아줘.
아니 내가 뭐 직장 옮기라고 그랬어. 그러지 마. 안 그래도 돼.
병 주고 약 주니?
In der nächsten Folge wiederholen wir noch einmal die ganze Szene. Bis zum nächsten Mal.
Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode geht es unter anderem um Lieder, die von der Jagd in Joseon erzählen und den Komungo-Spieler Shin Kaedong. Am Mikrofon ist heute Kang Yonga. Bleiben Sie dran. Joseon ist ein kleines Land, aber es hat viele Tiger und auch viele Tigerjäger. Die Jäger von Joseon benutzen bei der Jagd auf Tiger altmodische Luntenschlossgewehre aus dem 16. Jahrhundert. Dennoch bleiben sie völlig still, selbst wenn der Tiger auf bis zu 20 Meter herankommt. Das hat mich sehr überrascht. Mit modernen Gewehren wären sie unschlagbar. Diese Beschreibung stammt aus dem Bericht eines russischen Tigerjägers, der Korea gegen Ende der Joseon-Ära Anfang des 20. Jahrhunderts besuchte. Die koreanischen Jäger müssen sehr mutig gewesen sein. Wenn sie aus dieser Entfernung den Tiger verfehlten, hätte das den sicheren Tod bedeutet. Aber selbst einen abgebrühten Jäger lässt der Tod einer geliebten Person nicht kalt. Das ist das Thema des lyrischen Gedichts »Puren Sanjunga«, zu Deutsch unter dem grünen Berg. Der Erzähler bittet einen Jäger, eine einsame Gans zu verschonen, die gerade ihren Partner verloren hat. Der Jäger antwortet daraufhin, dass auch ein herzloser Jäger eine solche Gans nicht töten könnte. Jäger töten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Falkenjagd dagegen war in Korea ein Hobby für reiche Adlige. Wilde Falken wurden trainiert, um im Winter Fasane zu jagen. Sie wurden je nach Alter und Erfahrung unterschiedlich bezeichnet. Junge Falken, die weniger als ein Jahr trainiert hatten, hießen Porame, solche, die länger als ein Jahr trainiert hatten, Chojini, und solche mit drei oder mehr Jahren Training, Sujini. Jagdfalken wurden im alten Korea nach ein oder zwei Jahren im Dienst wieder in die Wildnis entlassen. Das Gyeonggi-Volkslied Gatturi Taryeong, zu Deutsch Fasanenhennenlied, erzählt von dieser Tradition der Falkenjagd. Unser erstes Musikstück heute ist das Lied Gatturi Rhapsody vom Gugak-Trio Heirak, das auf diesem Volkslied basiert. Unser Künstler der Woche ist der Kongo-Spieler Shin Kwae-dong. Im alten Korea gab es überall sogenannte Pungyubang, in der sich Sänger und Musiker versammelten, um Musik zu machen. Shin-kye-dong wurde 1909 in Iksan in der Provinz Jeollabuk-do geboren, in der die Kultur der Pungyubang besonders verbreitet war. Dieses Umfeld erlaubte ihm schon früh verschiedene Instrumente wie Kayagum, Komungo und Tanso zu erlernen. Als Jugendlicher studierte er dann Komungo Sanjo unter dem bekannten Komungo-Meister Peng Nak-jun. Sanjo ist eine Form von freien instrumentalen Solostücken, die sich in der späten Joseon-Ära herausbildete. Bis dahin wurde die Komungo als ein Instrument für konfuzianische Gelehrte angesehen, die damit ihren Geist und Geschmack trainierten. Für viele Komungo-Liebhaber der damaligen Zeit war es daher schockierend, dass auf der Komungo frei improvisierte und volkstümliche Sanjo gespielt wurden. Aber gerade deswegen wollten auch viele Menschen Komungo Sanjo lernen und Jin brachte diese Stücke den Menschen vor Ort bei, bevor er nach Seoul zog. Dort schloss er sich einer Vereinigung für Gesang an, in der einige der größten Pansori-Meister seiner Zeit Mitglied waren. Von ihnen lernte er Pansori und er schuf das Genre des Komungo Pyeongchang, bei dem der Komungo-Spieler auch singt. Das war nicht einfach, denn dafür musste er sowohl gut singen als auch gut Komungo spielen können. Und da man bei der Komungo manchmal auch mit dem kleinen Schläger namens Sulte gegen das Instrument schlagen muss, kann das gleichzeitige Singen sehr schwierig sein. Aber es gelang Shin-kye-dong, den Klang des Instruments und die Gesangsstimme harmonisch auszubalancieren. Zudem erschuf er sogar seinen eigenen Stil der Komungo Sanjo, sodass er 1967 als Praktizierender des immateriellen koreanischen Kulturerbes des Komungo Sanjo anerkannt wurde. Hören wir nun Shin-kye-dong mit einem Lied mit Komungo-Begleitung mit dem Titel Palto Yuramga. Zu Deutsch bedeutet das so viel wie Lied über eine Reise durch die 8 Provinzen.
명인명창 풍유람과 가진 혼사시켜 교군 대웅합시오고 일동 세압솔 통양과 담배 전륭안정 마을을 대웅 또 풍류남아 성시도 있고 화력도 있어 아름다리 멋도 알고 간드러진 풍류남아 수배 행룡 모두 모아 갈기 차나 행찬장만 허여 팔두성을 주영할지 경상도 태백산 학동강을 주영도 전라도 지리 서는 소음진강을 주영 삼각산은 임진강을 규경하니 왕신이 청룡이요 태산대 하이기 천봉금성이라 종남산은 철주원 아니오 한강은 발연소라.
Es ist allgemein bekannt, dass die alten Koreaner gerne sangen und tanzten. Lieder begleiten alle Aspekte des Lebens, vom Hausbau über die Feldarbeit bis hin zu Beerdigungen oder das Weben von Stoffen. Eines der wichtigsten Elemente von Musik ist der Takt, aber die meisten Haushalte hatten kein Perkussionsinstrument wie ein Zangu, um den Takt anzugeben. Doch die Menschen wussten sich zu behelfen. Sie legten zum Beispiel eine Schüssel umgekehrt auf eine andere mit Wasser gefüllte Schüssel, was einen ähnlichen Klang wie ein Zango hervorbrachte. Oder sie zupften die Schnur eines bogenähnlichen Werkzeugs zur Baumwollverarbeitung, was ebenfalls einen guten Klang hatte. Der Titel unseres letzten Stückes für heute heißt Tungdonggi Taryang. Der Begriff Tungdonggi ahmt den Klang der Schüssel oder des Bogens nach. Der Text des Liedes erzählt vom Groll der Frauen gegenüber ihren untreuen Ehemännern, vom harten Leben bei der Schwiegerfamilie und von der Sehnsucht nach der Jugend. Hören wir die Meistersängerin Cho Gong-ye und andere mit Tungdonggi Taryang. Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Kang Jonga. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.